Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst.
Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Raphansen.
Und mein Name ist Wiebke Poromka im Bücherherbst. Und es sind ganz schön viele Gäste da hier, Christian, ne?
Ich finde auch. Kann man die hören? Hallo. Mensch, klasse. Ja. Die sind aber nicht wegen uns da, oder?
Nee, ich glaube auch nicht, dass sie wegen uns da sind. Wegen wem denn?
Die sind da wegen Meetu Sanyal ist hier. Eine ziemlich umtriebige Kulturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und nach ihrem Bestseller Identity hat sie jetzt nachgelegt. Antichristi heißt ihr neues Buch.
Ja, und Ulrike Dresner haben wir eingeladen. Sie kennen sie als Lyrikerin, als Autorin von Romanen, als Essayistin und ihr jüngstes Buch Ulrike Dresner zu lieben, das ist wahrscheinlich ihr persönlichstes.
Ja, kann man so sagen. Es beruht auf einer erlebten Geschichte. Anders hätte ich mich auch gar nicht getraut, über das Thema zu schreiben, wie es ist, mit einem nicht leiblichen Kind, eine Mutter-Eltern-Kindschaft einzugehen und hier in Deutschland mit einem Menschen zusammenzuleben, der, wie ich immer sage, nicht grünäugig ist.
Das war schon mal so ein erster kleiner Gedanke zu diesem Buch. Wir spannen nämlich hier im Bücherherbst ja immer zwei Bücher zusammen. Versuchen, mal ein Sachbuch, mal ein Roman, mal auch zwei Romane zusammenzubringen, von denen wir glauben, dass die irgendwie zusammengehören. Das glauben wir, ne?
Ja, das glauben wir. Und Christian, wenn du so sagst, das glauben wir, und ich sehe hier so deine Handbewegung auch, dann klingt da so ein leiser Zweifel mit,
wir,
oder?
Wir waren ein bisschen unsicher. Wir haben gedacht, doch, die passen zusammen, aber wir sind uns nicht ganz sicher, ob die beiden Autorinnen das auch glauben, weil, ich sag mal, die erzählen schon sehr unterschiedliche Geschichten. Das eine, eben diese Adoptivgeschichte, wir haben es gerade schon gehört, und das andere von Meetu Sanyal, das ist... Ja, das handelt von einer antirassistischen Agatha Christie-Neuverfilmung, das handelt von einer versehentlichen Zeitreise, das handelt von postkolonialen Debatten, das handelt von bewaffnetem Widerstand in Indien gegen das britische Empire. Eine ziemlich wilde Mischung.
Ja, das stimmt. Und diese Stunde des Bücherherbstes, die trägt ja die Überschrift Das Erbe der Kolonialzeit. Und wir können ja mal die beiden Autorinnen überhaupt fragen, ob diese Überschrift passend ist. Ulrike Dresner, Sie haben eben schon angedeutet, wovon Ihr Buch erzählt. Das Erbe der Kolonialzeit, trifft das?
Es ist etwas, womit wir uns auf jeden Fall auseinandergesetzt haben bei der Frage, was bedeutet es, ein Kind aus dem globalen Süden zu adoptieren. Und das war für uns entscheidend, dass das so abläuft, dass ganz klar ist, dass postkoloniale Machtverhältnisse da keine Rolle spielen und dass man auch nicht irgendwie hinläuft und einem Menschen entwurzelt, weil es ihm oder ihr in Europa besser geht. Das geht gar nicht, das hat auch nicht stattgefunden, es ist auch keinerlei Geld in irgendeine Richtung geflossen, mit dem Ergebnis, dass der Prozess sehr, sehr lange gedauert bin und ich sehr, sehr froh darüber bin, dass es so war, weil ich meinem Kind einfach auch ins Gesicht sehen kann. Und es war auch immer deutlich, dass die gesamte Herkunftsgeschichte mit der Kolonialgeschichte erzählt wird, bedacht wird und dass wir beide in diesem Rahmen auch versuchen, etwas zu tun.
Und Frau Sanyal, wie ist das bei Ihnen? Passt diese Schublade das Erbe der Kolonialzeit?
Ich freue mich erstmal überhaupt sehr, sehr, dass diese beiden Bücher miteinander ins Gespräch kommen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Ich habe Ihr Buch gelesen, zu lieben, dein Buch. Wir haben uns auf Duzen geeinigt.
Nicht? Gerade hinter der Bühne haben die beiden ausgehandelt. Sie duzen sich.
Was mich daran, also irgendwie, es hat mich sehr, sehr persönlich angefasst. Ich habe mir an vielen Punkten auch gewünscht, meine Mutter hätte diese Auseinandersetzung geführt. Also ich habe auch eine weiße Mutter, die natürlich überhaupt nicht auf Fragen wie Rassismus, wie irgendwie, dass wir bestimmte andere Erlebnisse haben werden, vorbereitet war. Und ich bin halt wirklich mit sehr großer Angst in dieses Buch hineingegangen. Es hat mich tief berührt. Und natürlich, klar, also wir leben in einer postkolonialen Zeit. Das heißt, alles, was wir machen, auch wenn da nicht drüber steht, es ist das Erbe des Kolonialismus, ist es aber trotzdem Dinge, die sich auf unser Leben auswirken und normalerweise sehen wir sie nicht.
Hier sehen wir das, dafür kriegen Sie Applaus. Frau Sanyal, die Frage eben nach so kolonialer Beherrschung, nach den Folgen und dem Widerstand dagegen ist ein ganz zentrales in Ihrem Roman. Darauf kommen wir nachher noch ausführlicher. Was ich mich frage, was ist das eigentlich für ein Genre? Es wird so viel über diese Dinge diskutiert. Ist das ein Thesenroman, Themenroman?
Ich dachte, es wäre ein Krimi. Also es gibt ja einen Kriminalfall.
Auch, ne?
den irgendwie Sherlock Holmes aufklärt, also ein klassischer Kriminalroman. Es gibt eine Zeitreise, es ist Science Fiction.
Dr. Who kommt ständig vor,
genau. Es gibt einen historischen Teil, aber es ist auch kein historischer Roman. Also ich finde, es ist ja eigentlich ein Roman, der genau das macht, was die Welt auch macht. So ein Bastardroman zwischen den Genres, ein grenzüberschreitender Roman.
Großartig, Bastardroman. Ich möchte, dass das in Buchhandlung künftig ein eigenes Regal ist.
Ulrike Dreser, wo würde Ihr Buch denn stehen in einer Buchhandlung? Unter Analyse, Familiengeschichte, Autofiktion. Wenn Sie hier vorne sitzen an der Bühne von Deutschlandfunk Kultur, dann sehen Sie, es steht Roman drauf, aber das ist mit einer ganz feinen Linie durchgestrichen.
Ja, es ist ein Roman und nicht Roman. Ich finde Bastardroman schön. Ich freue mich auch sehr, mit MeToo hier zu stehen und solche Fragen zu behandeln. Ich denke immer, der Roman ist doch eine riesige Tasche. Aus dem Grund ist er auch erfunden worden. Und da passt alles Mögliche rein. Und das Schöne an Taschen ist, sie auszubeulen. Ja, die Hierarchien durcheinander zu bringen. Zu gucken, was ist nebendran. Also das war zumindest das Beste an der Tasche meiner Großmutter. Dass alles riecht, durcheinander fällt, sich beschmiert und Beulen macht. Und das Genre Roman hier durchgestrichen, es ist ein Roman und es ist kein Roman. Also denken wir darüber nach, was sind die Bedingungen dieses Erzählens. Und das, der Roman hat drei Motti. Eines ist von Pippi Langstrumpf. Ja, man kann quasi so weiter erzählen, solange das Herz schlägt und warm ist. Und das andere ist ein neuer Begriff, nämlich eine wahre Geschichte. Wahre großgeschrieben in Bindestrich. Also eine Geschichte, die hier aufbewahrt wird, die nachgeschrieben ist, einem Erleben, aber mit Fiktion natürlich versehen, weil anders als mit Fiktion kann man gar nicht erzählen. Und bei einem derartig in der Biografie begründeten Erzählen ist es ja auch immer wichtig, real lebende Menschen zu schützen. Also auch den Schutzraum, den Privatraum meiner Tochter zu achten. Insofern muss da Fiktion dabei sein.
Mit diesen mehreren Motti fällt mir auf, dass es noch eine Gemeinsamkeit. Ne? Auch bei Mithu Sanyal stehen vor Kapiteln gerne mal Zitate von Schopenhauer und Dr. Who quer durcheinander. Also es gibt doch eine Menge. Ja,
und in meinem Roman gibt es auch ganz viele durchgestrichene Stellen. Das habe ich auch darin sehr, sehr geliebt. Weil ich glaube, das ist es ja. Wir haben eine Geschichte, dann streichen wir es durch und dann verschwindet es normalerweise. Aber auch das Durchgestrichene ist ja immer noch da. Also es ist halt wie so das Palimpsest irgendwie. Und wir wissen nicht mehr, dass es da ist. Und ich wollte es sichtbar machen.
Und, weil das passt so gut zu dem Rassismus-Thema, was du eben angesprochen hast. Hier gibt es Durchstreichungen, weil der Figur immer irgendwelche Begriffe einfallen. Und sie aber merkt, wie die eben besetzt sind, wie ideologisch die sind und die möchte sie nicht mehr verwenden und dann macht man sich auf die Suche nach einer anderen Sprache und dass ich mein nicht grünäugiges Kind sage, das hat ja einen ganz Prozess dahinter, weil ich raus möchte aus dieser Binarität von schwarzen Menschen und weißen Menschen, reden wir über was anderes, über was Buntes oder was auch immer, also eigentlich ist das die Aufforderung, lasst uns eine viel kundigere Sprache entwickeln, die feiner differenziert und bitte machen Sie alle mit, denken Sie alle mit und brauchen Sie es.
Ulrike Dresner, lassen Sie uns doch die Hintergründe Ihres Romans erstmal so ein bisschen erzählen. Wir haben eben schon gehört, Sie erzählen darin über die Adoption Ihrer Tochter und ohne jetzt die ganzen Hintergründe, die bürokratischen Mühlen wirklich aufzudröseln, vielleicht mögen Sie erzählen, wie kam es denn dazu, dass Sie ein Kind aus Sri Lanka adoptiert haben?
Ich hatte als Kind aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen eine große Affinität irgendwie zu Indien. Es hat mich wahnsinnig interessiert. Ich fand die Menschen auch so schön und war dann seit 2000 häufig in dem Land. Und ich hatte 4 Fehlgeburten und irgendwann hatte ich einfach keine Kraft mehr, das nochmal zu versuchen. Und mein damaliger Mann und ich, uns war deutlich, also wir gehen erst gar nicht diesen Weg der künstlichen Befruchtung, weil ich, für mich war das vor allen Dingen so klar immer gewesen, ich wollte mit einem Kind zusammenleben, ich wollte diese soziale Rolle, mir kam es nicht darauf an, ob ich da jetzt meine Gene weitergebe oder nicht. Und dann durch diese Einblicke und Reisen und die alte, das Nähegefühl, das Unhintergehbare, war eigentlich der Wunsch, ein Kind aus Indien oder dem Umfeld zu adoptieren. Und Indien hat damals, wir sind jetzt so im Jahr 2004, hat damals eigentlich die Auslandsadoption eingestellt, beziehungsweise, apropos Postkolonialismus, Kinder nur noch ins UK gegeben.
Genau, und wir sind das, wie soll ich sagen, die Welt irgendwie Metropole der Leihmuttern, der Leihmütter. Und also wir haben ja ganz viel, wir tragen ganz viele Kinder für europäische oder amerikanische Eltern aus.
Eine Ergänzung von Mitu Sanyal war das.
Ja, ein Thema, das mir auch am Herzen liegt, Leihmutterschaft und was damit passiert jetzt in den politischen Umständen im Augenblick. Frau Meloni hat gerade verboten für italienische Paare, dass sie überhaupt Leihmütter im Ausland haben dürfen. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, in der sich Familienbilder, Paarbilder, Gender-Sex-Bilder verändern. Und wir brauchen dafür ein anderes Umfeld, ein anderes Nachdenken, auch dafür eine andere Sprache. Aber jetzt kommen wir ab von der Frage, was hat uns dazu bewegt? Dann wurde es Sri Lanka.
Ja, und 3 Jahre war Ihre Tochter alt, als Sie sie kennengelernt haben und lebte in einem Heim in Sri Lanka. Und für mich war relativ überraschend, dass die leibliche Mutter ihrer Tochter auch in diesem Heim lebte, dass die also noch anwesend war. War das für Sie auch überraschend? Was war das für eine Situation?
Man wartet viele Jahre und das Buch beginnt mit einem Anruf. Ich saß im Oma-Café, als die Nachricht kam, dass man jetzt sozusagen die sri lankischen Behörden beschlossen haben, dass dieses Kind zu diesem Elternpaar passen könnte. Das heißt nicht, dass man dieses Kind sicher adoptieren wird. Man fährt dann nach Sri Lanka und lernt das Kind kennen, das lebt in unserem Fall in dem Kinderheim seit der Geburt, mit der sehr, sehr jungen Mutter, die das Kind nie angenommen hatte, aber wegen dieser Schwangerschaft von ihrer Familie verstoßen worden war und ebenfalls selbst noch ein Kind in diesem Heim aufgenommen worden war. Und wir erfuhren das und dann fragt man natürlich weiter nach und die Mutter unserer Tochter war nicht volljährig, die Großmutter, aber hat das Ganze dann rechtlich verantwortet. Und es war, dass die Mutter wollte dieses Kind nicht, denn ohne Kind zu sein, war für sie die Möglichkeit, wieder in die Familie aufgenommen zu werden, in das Dorf zurückzukehren und sozusagen zurückzukommen in den sozialen Kreislauf ihrer Gesellschaft. Und das war wichtig für uns, das zu wissen. Und dann haben wir sie ja auch kennengelernt. Und ich finde sehr, sehr gut, die Gesetze in Sri Lanka sind sehr, sehr streng, die dieses ganze Verfahren begleiten. Und wir haben unsere Tochter auch nur deswegen wirklich ins Ausland adoptiert und das tatsächlich gemacht, weil unser Kind, bevor wir auf den Plan traten, 5 adoptionswilligen Elternpaaren aus Sri Lanka vorgeschlagen worden war als Adoptivkind. Und diese Elternpaare hatten sie aber abgelehnt. Und das ist die gesetzliche Regelung. Nur Kinder, die wirklich im Inland nicht vermittelbar sind, gehen überhaupt in diesen Regelkreislauf, wo eine Auslandsadoption erwogen wird.
Ja, Ulrike Dresner, Sie beschreiben die Wochen der Annäherung an Ihre Tochter. Das ist ja wirklich etwas, es war wahnsinnig fesselnd zu lesen, gleichzeitig sehr schmerzhaft, weil es ein Prozess auch immer wieder des Zweifelns und des Zurückgewiesenwordens gewesen ist. Warum haben Sie sich jetzt entschlossen, diese Geschichte aufzuschreiben? Man muss sagen, diese Adoption fand 2009 statt und Ihre Tochter ist jetzt also, geht ins Erwachsenenalter. War das wie auch eine Art Familienalbum, das Sie Ihrer Tochter mitgeben wollten?
Nee, das Familienalbum habe ich ihr als Fotos zum 18. Geburtstag geklebt. wir hatten ursprünglich irgendwann mal die Idee, da war sie noch ein Kind, wir schreiben die Geschichte gemeinsam auf. Und vor ein paar Jahren sagte sie dann zu mir, ich glaube, sie hat gesehen, wie viel Arbeit Buchschreiben macht, dass ich das jetzt mal allein machen kann. Und ich war in dem Thema Mütter-Töchter-Beziehungen für meinen letzten Roman, Die Verwandelten. Und dann kam auch unsere Geschichte mit auf. Und eigentlich habe ich sie geschrieben zu dem Moment, weil sie ein anderes, ganz anderes Licht ist. Ich sage immer, es ist mein Buch vom Glück. Und von einer Liebe, die wächst und sich erfüllt. Und der zweite Grund, das Buch jetzt tatsächlich zu schreiben, hat mit der politischen Lage zu tun und mit unseren Erfahrungen. Also Mutter macht man ja die Erfahrung des Kindes irgendwie so auch am eigenen Leib, nicht? Wenn man da so gemeinsam durch die Straße geht und dann stellt sich da jemand vor deine Tochter, spuckt auf den Boden, brüllt durch die Gegend. Wir sind hier in Deutschland, hier wird nicht auf den Boden gespuckt. Und ich habe danach 1,5 Stunden ein Kind, das überhaupt nicht versteht, was hier passiert und warum der Mann gelogen hat. Das ist auch ein eigenes Erlebnis und diese Erlebnisse haben einfach in den letzten Jahren so zugenommen, dass es mir wichtig war, auch politisch wichtig, dass dieses Buch geschrieben wird, weil ich durch diese bunte Familienkonstellation einfach so viel auch gelernt habe über mein Weißsein und über die weiße Blase, in der ich bequem lebte, alle mal vor der Adoption und immer gedacht hätte, ich lebe doch nicht in einer weißen Blase, ich doch nicht, bin doch aufgeklärt, ich bin doch keine Rassistin. Und es geht mir hier auch darum, diese verschiedenen Stufen zu beschreiben, auch den Mikrorassismus, der aus so einer unreflektierten Gutgemeintheit stammt, ja. Und die anderen Stufen auch. Ich glaube, es ist hohe Zeit, dass wir daran denken und alle gemeinsam anfangen, im Alltag, in unseren Begegnungen, anders vorzugehen, uns anders zu verhalten.
Frau Sanyal, Sie haben vorhin auch schon angedeutet, Ihre eigene Konstellation mit der weißen Mutter und auch im Roman die Protagonistin Durga, das ist ja auch eine Mutter-Tochter-Beziehung, eine ganz spezielle, weil die Mutter gleich zu Romanbeginn, das ist jetzt kein Spoiler, bereits gestorben ist. Sie arbeiten da viel auch mit Komik, mit Slapstick, diese Asche, ich lerne, man sollte auf die Windrichtung achten, wenn man sie verstreut und dergleichen. Und diese Asche redet auch später noch mit der Tochter. Das ist ja eine sehr spezielle Mutter-Tochter-Beziehung. Was für eine?
Ich würde noch gerne eine Sache zu Ulrike Dresners Buch sagen, weil klar, was ich daran auch so toll fand, war, dass es einfach, wir haben ja eine Vorstellung, was ist Muttersein, als gäbe es nur eine Form von Muttersein. Und es gibt so diverse Formen von Muttersein. So, ich bin einmal biologisch Mutter, ich bin aber auch einmal Stiefmutter. Und das ist halt diese ganzen, ne, die böse Stiefmutter, die ganzen irgendwie, du denkst, ey, ich arbeite hier irgendwie unentgeltlich und ich bezahle dafür, dass ich Stiefmutter sein darf. Und die Leute gucken mich an, als wäre ich irgendwie, als würde ich gleich den vergifteten Apfel
rein. Als hätten sie ein Kind geklaut.
Genau. Und irgendwie, dass wir diese verschiedenen Formen von Muttersein auch irgendwie in einer gleichberechtigten Form denkbar machen müssen. Oder dass du an die Schule gehst, ne, zum Elternabend, die sagen, ja, wer ist, sind die echten Eltern? Nee, aus Kinderschutz müssen sie aber draußen warten. Ich sehe aber, mein Mann spricht einfach viel, viel schlechter Deutsch als ich. Ich bin diejenige, die diesem Kind helfen kann, wenn es Probleme gibt im Unterricht. Nein, nein.
So. Oh, danke dir, dass du das sagst.
Und die Mutter-Tochter-Konstellation jetzt hier bei Durga?
In meinem Buch.
Nee, ich meine jetzt Durga, ich meine jetzt gar nicht Sie. Auch wenn
in
Sie,
meinem Buch.
In Ihrem Buch, ja. Auch wenn Sie da schon ein ordentliches Verwirrspiel auch wieder mit uns spielen, wer ist. Aber gut, erstmal jetzt im Roman.
Also mir ging es darum, die Mutter-Tochter-Beziehung, die Beziehung zu den Eltern ist ja eine, die wir so ganz wenig hinterfragen. Die sind immer da und in dem Moment, wo dann ein Elternteil stirbt, ist es halt so, plötzlich ist so dieser kalte Wind im Rücken. Und es ist halt nochmal eine existenzielle Erschütterung. Wer sind wir? Und wir definieren uns ja auch sehr über die Eltern, haben aber überhaupt keinen fairen Blick auf die. Also meine Hauptfigur guckt ja auf ihre Mutter und die ist halt, ne, also die ist Arbeiter-Tochter, die ist dann Sekretärin, die versucht dann irgendwie linke, revolutionäre Politik zu machen und endet irgendwie bei Verschwörungstheorien und die Tochter rümpft so ein bisschen die Nase drüber, so, ne, ich komme aus den Medien, ich weiß es besser. Und wenn man im Lauf des Romans merkt, man, es ist aber auch eine Emanzipationsgeschichte, die Mutter gemacht hat. Die hat nämlich die Familie verlassen in den 80er Jahren, um ihr eigenes Leben zu leben und die Tochter ist bei dem Vater geblieben. Und das haben ganz wenige Mütter gemacht, sondern in der Regel bleiben halt die Mütter bei den Kindern. Und im Lauf des Romans, sobald die Mütter sterben, ist es eben nicht mehr die Mutter in dem Alter, sondern du hast die Mutter in jeder ihrer, ne, Existenz. Du hast sie sogar auch als junges, ne, als Mädchen, als irgendwie junge Frau, als alles. Und du hast halt den Rest deines Lebens Zeit, ein neues Verhältnis zu deiner Mutter aufzubauen, zu der jetzt toten Mutter aufzubauen.
Jetzt sagten Sie gerade schon, dass Durga, diese Protagonistin, ja, die ist in den Diskursen ihrer Mutter wahrscheinlich ein bisschen voraus. Sie hat da viel mehr studiert oder, naja, sie gucken gerade schon so, naja, man weiß es nicht so genau.
Na, ist sie natürlich auch, aber sie ist natürlich auch vermeintlich voraus.
Vermeintlich. Darauf will ich gerade hinaus, weil sie dann eben durch diese Zeitreise, sie landet dann ja im Jahr 1906, landet also im Herzen von London, im Herzen des indischen Widerstandes und hat da Diskursvorsprung insofern, als sie da so ganz wichtige Personen wie Gandhi trifft, der ja aber noch nicht weiß, was passieren wird. Sie weiß, was passieren wird. Sie kennt auch die späteren Debatten und kann dann irgendwann, wenn die da am Tisch sitzen und um Worte ringen, kann sie sagen, ah, du meinst, es gibt kein falsches Leben im Richtigen. Umgekehrt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja, so kann man die Pointe versauen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen und alle bewundern sie dafür. Wie spielen sie damit mit, wer ist wie im Diskurs drin?
Es ist natürlich auch so, sie kommt ja mit diesem vermeintlich viel, viel größeren Wissen, aber wir kennen ja immer nur die Überschriften eines Lebens, ne? Und dass das Leben viel komplexer ist. Auch Gandhi, der dann, also sie landet 1906 in London und es gibt damals zwei Orte für indisch aussehende Männer, irgendwie einmal die Docklands, irgendwie, wo die indischen Matrosen sind und halt India House. Also eine Art WG, wo halt indische Studenten wohnen. Ich gender nicht, weil es sind Männer. Und Und irgendwie de facto ist es aber der Widerstand, der bewaffnete Widerstand. Die irgendwie haben ganz viel Kontakte zur IRA und irgendwie schmuggeln Waffen. Und es kommen halt wirklich so das Who's Who der europäischen Linken da vorbei. Historischer Brief, also es ist alles wirklich so passiert.
Das ist echt, ich konnte es erst nicht glauben, dass es wirklich passiert.
Lenin kommt vorbei, Gandhi kommt natürlich auch vorbei, die IRA kommt vorbei, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht. Und meine Hauptfigur erkennt aber nur die weißen irgendwie Linken. Die erkennt eben die ganzen indischen Revolutionäre nicht, die ja genauso wichtig sind. Und obwohl sie aus einer Familie kommt, in der das eine große Rolle gespielt hat, hat sie wahnsinnig wenig Wissen dazu. Und sie sitzt immer und denkt, irgendwann habe ich den Namen schon mal gehört. Ich wünsche, ich könnte das googeln. Warum ist Google noch nicht erfunden?
Sie konnten jetzt googeln und Sie haben jetzt gerade schon gesagt, das ist tatsächlich so passiert. Und ich war erstaunt, wie haben Sie da wohl gearbeitet? Sie schreiben an einer Stelle, naja, es sind sehr viele ganz, ganz akkurate Zitate gemischt mit der guten alten Lüge.
Ja. Das ist Literatur.
Das ist Literatur. Das weiß ich. Woher haben Sie diese tollen, vielen Zitate?
Also das Wunderbare ist halt unter anderem, India House ist halt durchgehend von Scotland Yard überwacht worden.
Wunderbar.
Und ich konnte dann die Überwachungsprotokolle lesen, also auch gerade diese erste Szene, als Gandhi da vorbeikommt und Savarkar, also der Gegenspieler von Gandhi, einer der vielen Antichristen in dem Buch, weshalb das Buch Antichristi heißt, brät halt gerade Krabben. Und irgendwie Gandhi sagt, wie, bist du kein Vegetarier, also mit dem Untergrund, bist du kein Hindu? Und Savarkar sagt, ja, also wenn du irgendwie nicht mal, das ist nur Fisch, also wenn du nicht mal Fisch essen kannst, wie willst du dann die Briten bei lebendigem Leib verspeisen? Und das ist ein definitiv verbrieftes Zitat, was die konnten nicht gut miteinander.
Echt? Also ich dachte immer, die Briten bestehen eh aus Pudding. Nach 4 Jahren in England weiß ich das doch.
Genau, ein lappiges Weißbrot und Pudding.
Ulrike Dresner, wie haben Sie denn geschrieben an Ihrem Buch? Wir haben eben schon gehört, es gibt durchgestrichene Passagen und die werden ja weniger im Laufe des Schreibens. Sind Sie da mehr sozusagen in die Fiktion, in die Geschichte reingekommen oder haben Sie den Zweifel darüber, ob Sie diese Geschichte aufschreiben sollen, mehr und mehr abgelegt?
Es spricht ja eine Figur, eine Ich-Erzählerin, und die spricht auf 2 Zeitebenen. Zum einen gehen wir mit ihr zurück in diesen Mai 2009, fahren nach Sri Lanka, erleben dieses Kennenlernen, die Adoption und die ersten Monate in Berlin mit. Und dann gibt es eine 2. Ebene, und da spricht so diese Ich-Erzählerin von heute, die also diese Rassismuserfahrung in Deutschland gemacht hat, so wie ich das tatsächlich auch tat, aber es ist eine fiktive Figur, die zurückschaut. Und die fiktive Figur, die zurückschaut, streicht anders durch, die hat sich ja ein Vokabular und erarbeitet. Die Figur am Anfang, bevor das Kind da ist, wo auch ständigen Überprüfungen und Befragungen stattfinden, die wechselt schon da ihre Identität. Und das geht sozusagen mit der Sprache einher und zeigt sich deswegen am Anfang stärker, wird aber nicht vergessen.
Frau Sanyal, wir haben vorhin schon drüber geredet, Ihre Protagonistin in Ihrem Buch Antichristi landet per Zeitreise in London, in diesem India-Haus, wo ja die Freiheitskämpfer, die Indischen sich versammeln und die ganzen Linken aus halb Europa vorbeikommen. Und Sie haben vorhin gesagt, dass Ihre Protagonistin dann feststellen muss, sie kennt eigentlich nur die weiße Prominenz und gar nicht die indische Prominenz. Es taucht eine Prominenz auf, die ist so ein bisschen der Gegenspieler eigentlich zu Gandhi. Sie haben vorhin schon gesagt, einer der vielen Antichristis in Ihrem Buch, ein gewisser Herr Savarkar. Warum ist das der Gegenspieler zu Gandhi?
Also ganz banal, weil man sich nicht sicher ist, ob er an der Ermordung Gandhis beteiligt war. Also
das ist schon mal ein Argument.
Also genau, irgendwie.
Aber die stehen eigentlich grundsätzlich für Denkmuster, oder?
Sie stehen für Denkmuster. Das Problem mit Savarkar ist irgendwie, in meinem Buch ist er als junger Mann, wo er irgendwie ein junger Revolutionär war, irgendwie mit Muslimen eng zusammengearbeitet hat in seinem späteren Leben. Es gibt eine lange, lange irgendwie Gefängniszeit. Die Briten haben ja die hinduistischen Revolutionäre dann vom muslimischen Wachen foltern lassen. Und nach dieser sehr, sehr langen, sehr traumatischen Gefängniszeit schreibt er dann das Buch, also Hindutva irgendwie, also die Bibel des Hindu-Nationalismus, für das er am meisten bekannt ist. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, wäre es dazu gekommen? Also einiges davon ist angelegt vorher, aber es hätte auch in eine andere Richtung abbiegen können.
Also sein Ruf ist schon so schlecht, dass Ihre Protagonistin nach der Zeitreise reflexhaft denkt, oh, der Hindu-Hitler.
Genau, also damit bin ich ja auch noch, also Hitler-Vergleiche sind immer falsch, weil der einzige Mensch, der wirklich mit Hitler vergleichbar ist, ist Hitler. Das heißt, irgendwie das stimmt nicht, aber was natürlich stimmt ist, irgendwie er steht für alles irgendwie, wogegen ich mich politisch gewendet habe. Und dann zu merken, so wie Gandhi, der halt ganz viele dunkle Seiten hatte, die ich nicht kannte, irgendwie hat natürlich Savarkar auch ganz viele helle Seiten. Also Savarkar ist jemand, der gegen das Kastenwesen war. Savarkar ist jemand, der für Mischehen war. Ne? Also während Gandhi, der das offiziell gesagt hat, hat seiner Tochter, seinen Sohn verboten, eine Muslima zu heiraten. Und trotzdem ist Gandhi jemand, ich bin immer noch sehr, sehr froh, dass es ihn gegeben hat und jemand, dem ich politisch sehr viel näher stehe.
Das ist aber diese große Irritation, die Sie in dem Roman beschreiben an der Protagonistin. Ich habe jetzt gerade den Eindruck, es ist auch Ihre eigene gewesen, dass Gandhi irgendwie so der Unsympathische da an diesem Küchentisch ist und Savarkar nicht nur gar nicht so schlimm, wie sie dachte, sondern auch richtig, ja, verführerisch.
Es gibt auch diese Deutschlandfunk-Werbung, es bleibt komplex. Und das ist halt genau, so ist das natürlich auch in meinem Roman.
In dem Roman steht übrigens auch der furchtbare Satz, warum gibt es auf komplexe Fragen keine einfachen Antworten?
Ja, genau. Und das Problem ist ja, oder das, was wir wissen über Savarkar, ist, dass er ein wahnsinnig charismatischer Mensch war. Also auch irgendwie seine politischen Gegenspieler haben gesagt, wenn die mit ihm in einem Raum waren, hatten die so das Gefühl, ja, irgendwie hast du schon recht. Und das ist halt etwas irgendwie, das ist verbrieft und das macht er in diesem Roman einfach auch. Also solange meine Hauptfigur neben dem steht, hat sie das Gefühl, irgendwie stimmt ja auch was daran.
Ich möchte auch was sagen zu diesem tollen Buch von Mithu und der Frage, was ist Literatur? Weil du das jetzt auch nochmal so schön betont hast, da fängt Literatur doch eigentlich an, wenn wir aufhören mit den Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Und wenn die Schattenseiten, die Abstufungen, die Graustufen, die Komplexität von Menschen und die mögliche Alternativität von Lebenslaufen und Wirklichkeiten aufscheint und greifbar wird.
Aber es ist tatsächlich, ich habe mit so vielen Menschen, gerade in Indien, darüber geredet, darf ich eine Figur wie Savarkar als menschliche Figur, mit positiven Seiten, irgendwie auch als liebenswerte Figur darstellen? Ich habe da wirklich mit mir gerungen.
Im Nachwort steht, Sie haben sogar extra Leute dran gesetzt, die das Buch gelesen haben, ob man es nicht als
Werbung für die Rechten missverstehen kann.
Ja, ganz genau. Weil es hat ja schon diese Verführungskraft und natürlich, ja, immer die Komplexität sehen ist das eine, das darf natürlich nicht in der Beliebigkeit enden. Und deswegen haben Sie uns eine Szene mitgebracht, wo diese Verführungskraft vielleicht auch so ein bisschen deutlich wird. Da sitzt Savarkar in der Küche und ihre Protagonistin, die übrigens, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, in der Vergangenheit ein Mann ist, oder haben wir es schon gesagt?
Also bei Zeitreisen nimmt man ja nicht unbedingt den eigenen Körper mit und sie nimmt auch nicht ihr Alter mit. Also sie ist eine 50-jährige Frau, ist dann ein Anfang 20-jähriger Mann. Was sie mitnimmt, ist ihre Hautfarbe und ihre Kleidung. Das scheint unser wirkliches Selbst zu sein.
Das gehört dazu. Und die sitzen jetzt also am Küchentisch und sie lesen uns mal eine Stelle aus ihrem Roman.
Genau, also sie die machen natürlich immer so Pressespiegel, Presseschau und alle Pressenachrichten, also Headlines sind auch echte Presse-Headlines und irgendwie The Devil and His Dirty Dozen oder Bomben in Kensington. Ey, geht es melodramatischer, fragte ich angewidert und schnitt den Artikel für den Pressespiegel aus. Savarkar setzte sein selbstgefälliges Ich-bin-so-bescheiden-Gesicht auf. Die Scotland Yard-Leute kombinieren besser, als ich dachte. Was, sagte ich und dehnte das S, bis nur noch ein Zischen zu hören war. Curzon Wiley, der Chef des Geheimdienstes, begreift, wegen welcher Sachen ich nach Europa gekommen bin, antwortete Savarkar, als wäre ich schwer von Begriff. Bomben? Fragte ich entsetzt. Bomben, bestätigte Mardan. Doch aus seinem Mund hörte sich eher an wie Bonbon. Warum wollt ihr Bomben? Weil sie die Gewehre haben, sagte Mardan schlicht. Savarkar schaute ihn an wie ein Hund, der einen besonders cleveren Trick vollbracht hatte. Die Engländer behaupten doch immer, dass sie Fair Play so lieben. Bitteschön. Die Bombe macht die Auseinandersetzung deutlich fairer. Sie ist unser Mittel zur Demokratisierung des Konflikts. Schau dir Russland an. Einen Moment lang fiel mir nur Kalter Krieg und atomares Wettrüsten ein. Durga war ein Kind der 80er. Dann sagte Savarkar ungeduldig, schau dir die russischen Anarchisten und ihre Bombenattentate an. Und ich sagte, allein die Bombe stellt sicher, dass wir nicht mehr die Einzigen sind, die leiden. Savarkar zog ein Seidentaschentuch aus seiner Brusttasche und rieb über einen gelben Fleck auf seiner Hand. Bomben, erklärte Mardan konspirativ. Pikrinsäure, korrigierte Savarkar. Sie explodiert auch noch nicht, so wie ich mir das vorstelle. Deshalb habe ich Hemchandra, Bapat und Abbas nach Paris geschickt. Das waren Hemchandra, Dashkanungo, Senapati Bapat und Mirza Abbas, die ich seit meinen ersten Wochen in India Haus nicht mehr gesehen hatte. Dahin waren sie also verschwunden. Sie sollen sich von Safransky das Bombenbauen beibringen lassen. Safranski, den Namen hast du jetzt ausgedacht, oder? Du hast einfach ein indisches Gewürz genommen und hinten Ski dran gehängt, sagte ich wieder besseren Wissens. Denn natürlich war Nicolas Safranski nur zu real. Er war einer jener russischen Anarchisten, von denen Savakar gerade gesprochen hatte. Dummerweise war die 50 Seiten lange Bombenbauanleitung, die er den Dreien gab, ebenfalls auf Russisch, weshalb sie von Frankreich nach Deutschland fuhren, um sich in Berlin von einer Freundin Bapatz übersetzen zu lassen. Was ohne ein Fachwörterbuch für Sprengstoffe wie Dartwerfen im Dunkeln war. Okay, wie Dartwerfen im Dunkeln ohne Dartboard und ohne Darts und stattdessen mit einer Gruppe von Menschen, die das Dartwerfen anhand von vagen Erinnerungen und den Erzählungen anderer Leute aus Schnürsenkeln rekonstruieren muss. Erinnern ist dem Hier und Jetzt so unglaublich überlegen, weil man in Erinnerung die langweiligen Teile herausredigieren kann. Etwa das Warten in India House auf die Übersetzung, um endlich mit dem Bombenbauen anfangen zu können, das ein Jahr dauerte. Okay, über ein Jahr. Damals dachte ich noch, dass die Bomben für Statuen und Gebäude bestimmt wären.
Metu Sanyal mit einem Ausschnitt aus ihrem Buch Antichristi. Die Bomben, die nach Bonbon klingen, das klingt alles so ein bisschen nach einem großen Abenteuerspaß, aber das große Thema, das sich durch den Roman zieht, ist ja sehr viel ernsthafter. Was ist erlaubt im Widerstand? Was ist nötig im Widerstand? Korrumpiert Gewalt den Widerstand selbst?
Genau, korrumpiert Gewalt den Widerstand selbst? Natürlich tut sie das. Gleichzeitig, und das ist ja das große, große Problem, wenn dich dein Gegenüber nicht als Menschen wahrnimmt, dann kannst du so viel gewaltfrei demonstrieren, wie du möchtest, dann können die dich einfach wunderbar ignorieren. Und die Frage ist wirklich dieses, ne? Also wie können wir es richtig machen? Es wird kein richtig darin geben. Also es bleibt wirklich im Unrein. Es ist ein Buch, das keine einfachen Antworten gibt, aber es gibt eine Synthese darin, die sagt, in der Art, wie wir Widerstand leisten, muss trotzdem die Gesellschaft enthalten sein, die wir erschaffen wollen. Es geht nicht darum, so ein Set von Menschen durch ein anderes Set von Menschen zu ersetzen, sondern diese Gesellschaft muss dann auf der Basis von Gewaltfreiheit aufgebaut sein.
Ulrike Dresner, in Ihrem Roman spielt ja auch Gewalt und Widerstand insofern eine Rolle, als Sie nach Sri Lanka kommen, ist ein 25-jähriger Bürgerkrieg gerade zu Ende gegangen. Wie haben Sie diese Spuren dieses Kriegs, der 100.000 Opfer mindestens gefordert hat, erlebt? Hat er sich noch in die Gesellschaft, in den Umgang, in den Alltag eingeschlichen?
Ja, ich bin in eine noch Kriegsgesellschaft gekommen. In Colombo standen überall Straßensperren. Ich hatte ein paar Mal in meinem Leben einen MG-Lauf auf der Brust und das war dort. Da kommt einfach das MG rein, stößt auf den Passagier in dem Auto und dann wird geguckt. Wir saßen im Adoptionssaal und hatten Angst. Da standen überall Soldaten an der Wand, gezückte Gewehre, dass da in die Menge geballert wird. In der Woche davor war jemand bei einem Gerichtsverfahren einfach getötet worden, weil es zu einem Aufruhr kam. Und das ist sozusagen, ich schildere das mit, weil es in meinem Buch ein wesentlicher äußerer Bestandteil ist, der etwas Inneres spiegelt, nämlich die leise Gewalt der Lieblosigkeit, die ein Kinderheimleben bestimmt. Und ich erkläre das nur an einem Punkt. Unser Kind hatte, wie viele Heimkinder, zum Beispiel kein Schmerzempfinden. Das Kind fällt, Knie blutet, es rennt weiter, achtet gar nicht darauf. Weil Menschen, denen man nicht beibringt, dass sie sich wehgetan haben, den Schmerz anfangs spüren, ihn aber zunehmend ausschließen und nicht mehr wahrnehmen. Und das sind die Mikroelemente, aus denen Gewalt und Gewaltbereitschaft auch mit entstehen.
Ulrike Dresner, Mutterschaft ist ja immer begleitet von Zweifeln. Man fragt sich immer, macht das Kind jetzt das, weil ich es so erzogen habe, oder ist es als dieses Gesamtpaket schon auf die Welt gekommen? Wenn man ein Kind aus Sri Lanka adoptiert, was eben auch eine gewisse Lebensspanne schon ohne einen selbst verbracht hat, wie haben Sie das am Anfang gemacht mit Ihrer Tochter? Wie haben Sie sozusagen aufgefächert zwischen den privaten Zweifeln und zwischen den politischen vielleicht auch? Sie formulieren so eine Tabelle des Zweifelns in Ihrem Roman. Und da gibt es die Zweifel als Paar, die Zweifel als Ich. Es gibt aber auch die gesellschaftspolitischen Zweifel. Und da fragen Sie ganz konkret, profitieren wir nicht von einer jahrhundertelangen Kolonialgeschichte? Und wenn ja, was tun wir dagegen? Wie haben Sie diese Frage beantwortet?
Wir haben uns die beantwortet über die Verfahren, die Absicherung eben, dass das sehr genau überwacht wird, mit rechten Dingen zugeht. Die Einzelheiten kann man im Buch nachlesen. Das war aber wichtig, dass das einfach im Vorfeld geklärt war, weil sonst lässt man sich auf sowas, also ich hätte mich darauf sonst gar nicht eingelassen. In dem Moment, wo das Kind da war, war überhaupt kein Platz mehr für solche Zweifel. Da ging einfach ein unglaublicher Wirbel über uns alle hinweg. Da kommt ein Kind aus einer vollkommen fremden Welt, ist 3 Jahre alt, rennt herum, kennt aber nichts. Also weiß nicht, was eine Schublade ist, hat noch nie einen Löffel gesehen, hat überhaupt keine Ahnung, was ein Haus ist. Und du musst irgendwie dieses Kind vor Unglück bewahren, kannst aber nicht mit ihm sprechen. Also Sie können sich vorstellen, nach 4 Wochen war ich 10 Kilo leichter, das war natürlich sehr angenehm, und aber auch, ich weiß nicht, 100.000 Jahre müder, denn so ein Kind schläft ja dann auch erstmal nicht oder nicht, es schläft nicht durch oder du kannst es, wenn es aufwacht, nicht beruhigen durch irgendwie Milch trinken oder herumtragen, weil die wiegt irgendwie 11 Kilo und nach einer Viertelstunde breche ich zusammen des Herumtragens. Also da waren die Fragen einfach erstmal weg und ansonsten sind wir damit umgegangen mit aller Offenheit von Anfang an darüber sprechen. Alles erklären, auch wenn das Kind mit 3 oder 4 Jahren das mental vielleicht nicht versteht. Trotzdem ist die Kommunikation wichtig und die transparent in diesem Verhältnis. Und natürlich sind wir auf vielfache Weise mit Sri Lanka verbunden geblieben. Das fängt beim Essen an und bei den Versuchen, diverse Kokosnüsse zu öffnen und bei Kontakten zurück in das Kinderheim oder auf die Insel.
Sie sagen einmal zu Ihrer Tochter, du hast eine Erfahrung gemacht, die dich daran hindern oder dich davor bewahren wird, an essentielle Identität zu glauben. Nun ist Ihre Tochter 17, 18, auf jeden Fall in einem Alter, ich kenne das vom eigenen Küchentisch, wo man sehr viel Gespräche über Identität, über kulturelle, auch über sexuelle führt. Inwiefern sind denn diese Debatten, wenn es sie denn gab, mit ihrer Tochter jetzt auch wiederum noch in dieses Buch eingeflossen?
Die sind eigentlich nicht mehr eingeflossen. Das Thema ist aber da. Und der Schwerpunkt liegt für mich darauf, diese Geschichte in keiner Weise als eine Defizitgeschichte zu erzählen. Kennen Sie diesen Spruch? Nur adoptiert? Nicht leiblich? Makel. Und ich habe versucht, weil ich es auch so empfinde, meiner Tochter das als Bereicherung zu erzählen. Sie hat Anteil, potenziellen Anteil an 2 Kulturen. Sie hat eben Erfahrungen gemacht, die anders sind als andere. Und uns alle, jeden von uns, zeichnet sein Erfahrungsschatz aus. Und das ist kein Negativ und es ist auch aus meiner Sicht, ich wehre mich dagegen, gegen diese Leiblichkeitsbesessenheit in Deutschland, gerade was Mütter angeht. Bei Vätern war man immer schon viel großzügiger. Wieso soll die pure Leiblichkeit das definieren, ob ich ein Kind liebe oder nicht? Ja, Mut zu lieben brauche ich immer.
Ja, das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, dass der Vater Ihrer Tochter auf Spielplätzen beispielsweise gar nicht komisch angeguckt wird. Da ist es einfach der Vater, der mit seiner Tochter da ist. Bei Ihnen wird immer so ein bisschen überlegt.
Ja, man stößt natürlich allenthalben auch auf die Gender-Klischees. Wenn mein Ex-Mann mit dem Kind auf den Spielplatz ging, haben ihn die Eltern in Berlin freundlich begrüßt und haben einfach angenommen, da gibt's eine braunhäutige Mutter dazwischen, eine junge Frau. Gar kein Problem. Wenn ich mit dem Kind auf dem Spielplatz war, hat niemand mit uns gesprochen, weil sie völlig davon verwirrt waren, dass wir häutig falsch herum waren. Wäre ich dunkel gewesen, das Kind weiß, wäre klar gewesen, ich bin die Nanny. Aber so ging es irgendwie nicht auf. Und diese Verstörungen der Realität sind, glaube ich, wichtig und auch Teil von Literatur, dass sie das machen kann.
Das ist so eine tolle Beschreibung, weil ich kenne das nämlich umgekehrt. Also, dass irgendwie Freundinnen von mir oder auch ich irgendwie angesprochen werden, oh, irgendwie, sie haben ein heller heutiges Kind irgendwie, dieses irgendwie, dann bist du bestimmt die Kinderfrau und irgendwie hast du nicht Lust, noch ein Kind aufzunehmen. So, nee, es ist mein eigenes Kind.
Ulrike Dresner, ich wollte nämlich sagen, wir würden noch gern einen Ausschnitt hören aus Ihrem Roman.
Ich lese ein kurzes Stück aus der Zeit eigentlich in Berlin und eine Erinnerung. In großen, dunklen Tüchern faltet die sri-lankische Nacht sich aus und wieder ein. Ein Hund liegt auf dem heißen Teer der Straße und atmet bebend vor Schrecken. Ein Lastwagen donnerte vorbei und vor Glück. In einem niedrigen Haus in den Bergen des Südens der Insel wird ein leises Feuer entzündet. Eine Frau, heute in ihren 30ern, denkt an den Geburtstag des Kindes, das sie weggegeben hat. An ihrem Herzen und dem unserer Tochter und Hunters und meinem zieht der Planet. Er zieht an den Bananen, damit sie krumm wachsen, und den Teebüschen, an den Wolken und dem Ozean, der hinter den Bergen beginnt und bis zur Antarktis reicht. An den Schiffen und Flugzeugen, den Berliner Platanen mit ihren schaukelnden Samenkugeln, den Fichtenzapfen und Eichhörnchen, dem Schulranzen des Kindes und seinem Fahrrad, und der Kuckuck ruft. Adoptivkinder sind keine Kuckuckskinder, nicht heimlich in ein fremdes Nest gelegt. Sie haben kein Nest. Ich hatte Angst. Angst vor allem, was auf uns zukam und was auf mich zukam und was auf das Kind zukam und was ich wahrnahm, wenn ich bei dem Kind war und was auf uns alle drei zukam. Bis heute hat dieses Zukommen nicht aufgehört. Doch Mary bin ich auf andere Weise als zuvor in der Welt. Das sagen viele über das Elternwerden. Schlagartig hängt man so fest an den Dingen und an den Lebensumständen und an den Gefahren. Und alles wird größer oder kleiner. Jedenfalls hat es sich verschoben. Und man hat nun auch mehr Angst um sich, des Kindes wegen, das von einem abhängt. Hat mehr Angst um alles, weil die Sorge für und Liebe zu dem Kind hinzugekommen sind. So erleuchtet das Kind die Welt auch auf diese Weise. Die Vorsichtsweise, die Anhänglichkeitsweise. Man beginnt, ein Zuhause zu schaffen. Ich glaube, ich dachte damals darüber vor allem konkret. Spielzeug und Kleidung, Nahrung und Zuwendung. 2 Jahre später, Mary und ich spielen in der Küche. Ich glaube, sie malt. Zwischendurch rühre ich Grießpudding. Es ist ein grauer Berlin-Tag, irgendwann im Herbst. Unser Hund liegt auf dem Sessel und schläft. Steht Mary mit einem Mal neben mir, hält mir die eben angefertigte Zeichnung mit buntem Haus und lachender Mary hin und sagt, Mama, du bist mein Erdgeschoss. Mary, 5 Jahre. Ich breche in Tränen aus.
Ulrike Dresner mit einem Ausschnitt als Zulieben. Vielen Dank.
Vito Sanyal, wir haben vorhin jetzt schon einige Sätze und Gedanken gehört darüber, was denn eigentlich so die eigene Identität ausmacht. Gerade, ja, wie stark hängt das mit Herkunft zusammen und all diesen Fragen. Und Ihre Protagonistin, Sie haben das vorhin auch schon gesagt, die durch die Zeit wandert, die wechselt das Geschlecht, wechselt aber nicht die Hautfarbe. Ich würde sagen, in diesem neuen männlichen Körper kommt sie auch ziemlich souverän zurecht, fühlt sich darin ziemlich wohl. Dieser neue Penis wird ziemlich viel angefasst in diesem Roman. Gleichzeitig andere Dinge scheinen sich nicht so leicht abschütteln zu lassen. Zum Beispiel ihre Überzeugungen, die wandern sehr gründlich alle mit. Also was macht denn den Kern des Selbst aus?
Also ich würde natürlich darauf antworten, unsere Identität sind die Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen. Und die verändern sich ja im Laufe eines Lebens immer wieder. Was ja mit einer der Gründe für diese Zeitreise oder für den Zeitreiseplot ist, ne? Das ist eine Möglichkeit, in der Geschichte zurückzugehen und einen neuen Blick und nochmal einen neuen Blick und nochmal einen neuen Blick darauf zu werfen. Aber sie nimmt halt ihre Erinnerungen mit, aber mit einem anderen Körper empfindet man anders. Und das verwirrt sie auch völlig, ne? Also, dass ihre Intellektuellen, ne, das ist alles gleich, aber ihre Gefühle, ihre Affekte haben sich verändert. Das ist bei uns ja auch so, wenn wir krank sind, nehmen wir die Welt anders wahr. Wenn wir Hunger haben, nehmen wir die Welt anders wahr. Wenn wir das Klo müssen, nehmen wir die Welt anders wahr.
Ulrike Dresner, was ist der Kern unserer Identität? Die Geschichten, die wir uns erzählen, so wie Mito Sanyal das gerade gesagt hat?
Ich würde dem natürlich im Prinzip zustimmen, aber aus meiner Sicht ergänzen, warum brauchen wir denn immer einen Kern? Also ich möchte gerne eine kernlose Identität. Ich erlebe meine Identität als Prozess, als etwas, was sich ständig verwandelt. Das nennt man Lebendigkeit. Und es ist schwierig, für diese Lebendigkeit immer offen zu sein. Man sieht sich allen möglichen Herausforderungen gegenüber. Aber wie dieser Prozess abläuft, dazu glaube ich, da setzt dann an, auf so Spiralen, was wir uns erzählen. Und Literatur ist für mich auch ein Mittel, die Geschichten, die man sich selbst über sich erzählt, zu bereichern, zu verändern, um nicht zu werden, was man sein muss oder sein soll oder was die Eltern von einem gewollt haben, sondern um das erfinden zu können, was man sein kann.
Und wir sind ja immer andere, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind. Wir können ja andere Potenziale von uns leben.
Vielen Dank, Ulrike Dresner und Mito Sanyal. Wir haben gesprochen im Bücherherbst über Zulieben von Ulrike Dresner. Das ist erschienen im Penguin Verlag.
Und Antichristi von Mito Sanyal, bei Hansa erschienen. Haben Sie vielen Dank. Das ist Ihr Applaus.
Dankeschön.